Zum zweiten Teil der Sendung Mensch du, das ist mir nicht bewusst, begrüßt euch Andreas Peglau. Vor 4 Wochen haben wir uns bemüht, gemeinsam mit dem Hallenser Psychotherapeuten Dr. Hans-Joachim Marz Ursachen für das Entstehen unbewusster Wünsche und Gefühle aufzudecken und ihre Wirkung auf unser Denken und Handeln zu veranschaulichen. Eine der wesentlichen Schlussfolgerungen war, je mehr ein Mensch oft schon in frühester Kindheit in sein Unbewusstes verdrängt, desto mehr geht ihm an Lebensfreude und an Kraft, sein Leben zu bewältigen, verloren. Mit anderen Worten, desto größer ist die Gefahr, dass er im späteren Leben seelisch und auch körperlich erkrankt. Logischerweise besteht also die sinnvollste Hilfe für ihn darin, sein Unbewusstes bewusst zu machen. Welche Unterstützung ihm Psychotherapeuten dabei geben können und wie sich ein bewussterer von einem unbewussteren Menschen unterscheidet, ist das Thema des heutigen zweiten Teils. Ein Trost vorab für alle, die den ersten Teil nicht mitbekommen haben. Bei Bedarf verschicken wir die inhaltliche Kurzfassung beider Teile an euch. Abzufordern ist sie unter dem Kennwort Unbewusstes und bei der bekannten Adresse Jugendradio DT64 1160 Berlin, Nalepastraße. Bevor wir mit Dr. Marz ins Detail gehen, zunächst die Frage, ist es überhaupt möglich, jedem Menschen sein Unbewusstes bewusst zu machen?
Ja, ich würde sagen, es ist grundsätzlich möglich, allerdings eine Einschränkung. Es ist nicht so, dass ein fremder Mensch einem anderen das Unbewusste erklären kann. Das ist auch ein Vorurteil, das uns Fachleuten oft entgegengebracht wird und unsere Arbeit unnötig erschwert. Es wird so getan, als könnten wir andere Menschen durchschauen. Das können wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Entscheidend ist die eigene Motivation und Einstellung, die ein Mensch hat, ob er eigenes Unbewusstes sich wirklich bewusst machen will. Das ist das entscheidende Kriterium. Und wenn wir einen solchen Menschen haben, dann können wir ihm mit unseren Methoden und Möglichkeiten psychotherapeutischer Art helfen. Und wenn das ein Mensch nicht will, dann können wir auch nicht viel machen. Dann können wir bestenfalls mal eine Hypothese anbieten, eine Deutung geben. Aber ob diese dann auch stimmt, kann wirklich nur derjenige, den es betrifft, bestätigen oder eben ablehnen.
Aber wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann kann im Prinzip jedem Menschen dazu verholfen werden, an sein Unbewusstes heranzukommen.
Ja, unter dieser Voraussetzung, dass jemand das wirklich will, kann man jedem dabei helfen.
Welche Techniken, welche Methoden sind notwendig, die Sie da als Hilfe anbieten können?
Am besten ist, ich beschreibe mal so ein paar typische Techniken, die wir häufig anwenden. Also vielleicht das, was das Einfachste ist, stammt aus der psychoanalytischen Technik, was wir auch heute das freie Assoziieren nennen. Das heißt, nichts anderes, als dass ein Mensch, der Unbewusstes sich bewusst machen will, aufgefordert wird, dass er über alles, was ihm so durch den Sinn geht, ohne Zensur, ohne Kontrolle, Mitteilung macht. Also vor allen Dingen eben auch die Dinge mitteilt, die ihm unangenehm scheinen oder unwichtig, unwesentlich, die ihm sogar vielleicht peinlich sind, so mit der Einstellung, darüber spricht man nicht. Also die Aufforderung, sprich über alles, zensiere dich nicht, lass deine Gedanken einfach laufen. Auf diese Weise stoßen wir gerade bei den sogenannten nebensächlichen, unwichtigen, unangenehmen Dingen, über die man nicht gerne spricht, so auf Anhaltspunkte für unbewusstes Material.
Interessant wird es dann immer dann, wenn der Patient aufhört, oder was heißt Patient, wenn derjenige, der jetzt also sein eigentlich so locker vor sich hinreden soll, was ihm einfällt, plötzlich nicht weiterkommt, ja?
Genau, ja. Es kann Pausen entstehen, also plötzlich Schweigen, oder man sieht auch mal, dass der Patient aufhört zu sprechen, in ihm irgendwas Emotionales passiert. Er schluckt zum Beispiel, oder er hat eine Rötung der Haut, oder Tränen treten ihm in die Augen, oder fängt an zu schwitzen, oder wird unruhig. Das sind nun ziemlich sichere Zeichen, dass jetzt also emotionales Material in ihm irgendwie aufsteigt, das sehr häufig mit unbewusstem Material jetzt in Verbindung steht. Und da könnte man jetzt drauf hindeuten auch. Ich sehe, dass sie unruhig werden oder dass sie am liebsten weinen möchten. Und durch solche hilfreichen Unterstützungen wird auf diese Weise jetzt dieses unbewusste, unangenehme Material weiter hochkommen können und ausgesprochen werden. Was gerne auch von uns gemacht wird, das, was wir Traumdeutung nennen. Wir fordern also Patienten auf, dass sie sich Träume merken, die sie in der Nacht hatten, oder sogar aufschreiben, und dass sie über Träume berichten. Allerdings ist es nicht so, dass sich der Trauminhalt sofort erschließt als unbewusstes Material, sondern gibt es auch eine Verschiebung. Das, was wir erinnern, nennen wir den manifesten Inhalt. Und hinter diesem manifesten Inhalt steckt der eigentlich unbewusste Inhalt. Der wird latenter Inhalt genannt. Jetzt kommt es also auch bei der Traumbearbeitung darauf an, diesen latenten Inhalt zu erschließen. Das geschieht auch auf die gleiche Art und Weise durch freies Assoziieren, durch Einfälle produzieren. Man fragt also, wenn jemand etwas geträumt hat, was fällt dir dazu ein? Geh mal mit deinem Gedanken da weiter, lass dir also deinen Gedanken auch da wieder freien Lauf. Und auf diese Weise erschließt der Patient selbst die Bedeutung seines Traumes, bis er an einen Punkt kommt, wo er sagt, jetzt verstehe ich es, jetzt weiß ich ganz genau, was das bedeutet. Auf diese Weise kann er sich dann mit wieder therapeutischer Unterstützung solches unbewusste Material zugänglich machen. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, an unbewusstes Material heranzukommen, das wäre der Versuch, Symptome zu verstehen und zu übersetzen. Das ist also ein Weg, der gerade in der moderneren Orientierung der Psychotherapie, also in der körperorientierten Psychotherapie, wie wir sie hier auch in Halle anwenden, ein gängiger Weg ist. Dabei sollte man verstehen, dass wir mit Symptomen anders umgehen, als es in der Medizin üblich ist. In der Medizin werden Symptome so behandelt, dass sie möglichst schnell verschwinden sollen. Also sie sollen gelindert werden, beseitigt werden. Es werden Medikamente eingesetzt, zum Beispiel Schmerzmittel, um Schmerzsymptome zu beseitigen. Genau das tun wir in der Psychotherapie nicht. Jedenfalls in vielen Fällen nicht. Dort, wo wir sicher sein können, dass Symptome vor allen Dingen seelischen und sozialen Ursprungs sind, also aus Konflikten herrühren. Dann bemühen wir uns, den Patienten zu ermutigen, sich in seine Symptome hineinzufühlen, die Symptome manchmal sogar zu verstärken, also bewusst wahrzunehmen. Und wenn das gelingt, dann erschließt sich mitunter aus dem Symptom der psychosoziale Zusammenhang, die psychosoziale Bedeutung des Symptomes. Also ich denke gerade an eine junge Frau, die hatte Atembeklemmungen, sie konnte schlecht Luft bekommen. Im medizinischen Sinne würde man sprechen von einer spastischen Bronchitis, ohne dass aber eine Infektion vorlag. Und wir haben dann auf diese Weise körperbezogen gearbeitet, und so dass sie sich in dieses Symptom hineinfühlt und denkt. Und dabei kam nach einiger Zeit für sie heraus, dass sie sich erinnerte, wie in ihrer frühen Lebensgeschichte, vor allen Dingen in Beziehung zu ihrem Vater, er ihr oft die Luft genommen hat, indem er sie also nicht freigelassen hat. Immer wenn sie alleine etwas unternehmen wollte, weggehen wollte, hat der Vater sie kontrolliert. Und das hat ihr sozusagen die Luft zu atmen, zu leben genommen. Und das war in ihr wieder durch ein aktuelles Ereignis, wo sie sich eingeengt fühlte, aktiviert worden. Und plötzlich reagierte sie darauf mit dieser Atemnot. Und als sie sich dieser früheren Ursache erinnerte und nun darüber heftig weinen konnte und schreien konnte, war plötzlich das ganze Symptom weg. Also es war ihr gelungen, das Symptom wieder zurück zu übersetzen in die eigentliche seelische, schmerzliche Bedeutung.
Der Gedanke ist ja eigentlich relativ, naja, frappierend sicherlich erstmal. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also so, die Probleme, wegen der die Leute zu Ihnen kommen, die Sie belasten, ja, ob nun körperlich oder seelisch, ja, und von denen Sie möchten, dass Sie sie Ihnen eigentlich auch wegmachen. Ja. Da sagen Sie, nee, die machen wir nicht weg, im Gegenteil, freu dich, dass du sie hast. Ja. Und wir wollen die sogar noch eher verstärken, weil die haben uns was zu sagen, wir wollen die also produktiv machen, damit es dir dann besser geht. Ja.
Das ist richtig. Es ist oft ein Umdenken nötig. Und dazu ist auch nicht sofort jeder Patient bereit. Man muss ihn also erst davon überzeugen oder ihn ermutigen, dass das Sinn hat. Weil die Einstellung zu den Beschwerden in unserer Kultur und auch durch die Medizin anders ist. Also Beschwerden werden immer als etwas Unangenehmes gedeutet und wir können in Beschwerden, in Symptomen auch Signale verstehen für nicht bewältigte innerseelische Konflikte. Also Symptome sozusagen werden auf diese Weise eine Unterstützung, eine, man kann sogar sagen, ein Freund des Menschen. Ja, Symptome machen den Menschen aufmerksam, dass irgendetwas in seinem Leben nicht in Ordnung ist oder nicht bewältigt ist. Mhm. Natürlich trifft das nicht für alle Symptome zu. Es gibt auch Symptome aus ganz anderen Ursachen. Ja. Von daher ist dann immer wieder die fachmännische Beratung, also die ärztliche Beratung, ist dieses Symptom jetzt psychosozialen Ursprungs oder hat es noch andere medizinische Ursachen, ist notwendig, dies zu trennen.
Sie haben schon angedeutet, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt, wenn man auf diese Art und Weise, über die wir jetzt sprechen, Unbewusstes versucht, ans Tageslicht zu fördern, dass also Leute kommen, wie Sie sagten, ne, und eigentlich ganz schnell wieder funktionsfähig, gesund sein wollen, ja, also keine Probleme mehr haben wollen eigentlich und ja. Dann passiert was ganz anderes. Ist das die einzige Schwierigkeit, ist das einzige Problem, auf das man stößt, wenn man diese Art von Therapie macht, wie Sie sie durchführen?
Also die Schwierigkeiten sind sogar beträchtlich. Es ist eher so, dass die meisten Menschen gar nicht bereit sind, sich so Unbewusstes bewusst zu machen. Und leider, das muss ich auch mal noch kritisch einfügen, spielt die Medizin da gar keine so besonders gute Rolle, weil sie eher den Wunsch des Menschen unterstützt. Er möge also von seinen Leiden, von seinen Krankheiten, von seinen Beschwerden auf eine leichte, schnelle Art befreit werden durch irgendwelche ärztlichen Maßnahmen. So kommen die meisten Menschen auch zu uns und müssen dann erkennen, dass es eben doch viel schwieriger ist, von ihrem Leiden wirklich ursächlich befreit zu werden, dass man das ihnen nicht wegmachen kann. Und diese Schwierigkeiten, also wenn es darum geht, nun das notwendigerweise das Unbewusste bewusst zu machen, da gibt es einen Begriff in unserer Fachsprache, der wird Widerstand genannt. Also Menschen setzen gegen das Bewusstwerden von unbewusstem Material Widerstand entgegen. Und das kann auf die verschiedenste Art und Weise geschehen. Also dass sie davon nichts wissen wollen, dass sie wieder von der Behandlung weggehen, dass sie die Vereinbarung, dass sie frei assoziieren sollen oder über alles, was sie denken und fühlen, Auskunft geben wollen, dass sie das plötzlich wieder vergessen, dass sie schweigen, dass sie lügen. Also es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Ich will aber jetzt mal versuchen zu erklären, weshalb es diesen Widerstand gibt. Das ist nämlich sehr interessant. In erster Linie muss man davon ausgehen, wenn es darum geht, Unbewusstes sich bewusst zu machen, hat man es ja in der Regel mit sehr unangenehmem Material zu tun. Also Material, das ja deshalb unbewusst geworden ist, weil es ehemals, als man bestimmte Erfahrungen gemacht hat mit seiner Umwelt, weil es das ja bitter war, schmerzlich war, ängstigend war, peinlich war, also einfach unangenehm oder unlustvoll war. Das ist der Grund, weshalb man diese Erfahrungen ins Unbewusste verdrängt hat. Und wenn man das jetzt wieder aufdeckt, wird notwendigerweise all dieses Unlustvolle wieder aktiviert. Der Schmerz von damals, die Angst von damals kommt jetzt wieder hoch. Und welcher Mensch ist schon bereit, das so freiwillig oder gar gerne auf sich zu nehmen? Jeder wird sich am liebsten drücken davor. Das ist einer der Hauptgründe für den Widerstand. Aber es gibt noch mehr Gründe. Wenn man das jetzt tut, dann bricht so manches Bild, das man von sich und seinem Leben hat, zusammen. Wir alle hätten gerne eine nur gute Kindheit oder nur gute Eltern. Das heißt, in der Regel, wenn man Menschen fragt, wie ihre Kindheit war oder ihre Eltern waren, dann kriegt man ein verklärtes Bild. Sie berichten, sie erinnern nur das Gute und haben das Unangenehme, das Böse gar vergessen, was sie erfahren haben. Wenn Sie jetzt also auf diese Art und Weise Ihr Unbewusstes sich deutlich machen, dann müssen Sie auch das verkehrte Bild wieder auflösen. Dann müssen Sie auch erkennen, dass vieles in Ihrer Kindheit, in Ihrer Lebensgeschichte nicht so gut war, wie Sie es gerne hätten. Dass auch Ihre Eltern nicht nur Gutes getan haben, sondern auch Schlechtes oder Böses mit Ihnen gemacht haben oder vieles unterlassen haben, was derjenige gerne gehabt hätte. Das ist auch ein Grund, weshalb oft diese Arbeit nicht gerne oder nur mit Widerstand getan wird, weil die Verklärung der Vergangenheit aufgelöst wird. Ein weiterer Grund, gehen Sie mal von dem Gedanken aus, es kommt ein Mensch zu uns, der ist 30 Jahre alt. Und jetzt soll er also sich Unbewusstes bewusst machen, in dem genannten Sinne, seine Vergangenheit umfassender, genauer verstehen, die ganze Wahrheit seines Lebens, seiner frühen Erfahrung vor allen Dingen verstehen. Wenn er das tut, muss er zwangsläufig auch erkennen, dass er die ganzen 30 Jahre seines Lebens manches falsch gesehen hat. Dass er selber sozusagen dann sein Leben nach falschen Grundsätzen sich eingerichtet hat. Wir müssen auch sagen, dass bis zu einem bestimmten Alter, sagen wir so, bis ein Mensch 18 wird, er schon sagen kann, er ist in manchen Fehleinschätzungen oder Fehlentwicklungen das Opfer seiner frühen Erfahrung, der Erziehung, der Einflüsse seiner Eltern. Aber wenn er erwachsen geworden ist, wird er auch verantwortlich für sein Leben und wie er sich sein Leben einrichtet. Und dann muss er zum Beispiel feststellen, dass er nun aus eigener Entscheidung und Verantwortung sein Leben weiterhin falsch oder unglücklich eingerichtet hat. Also auch so viel bittere Erkenntnis über sich selbst ist nicht leicht für einen Menschen. Und deshalb möchte er das am liebsten nicht wahrhaben und hat sich eine Fülle von Erklärungen zurechtgeschustert, die wir Rationalisierung nennen, warum er sich so verhält und nicht anders. Und diese Erklärung wird er dann, wenn er auf diese Weise kritisch mit sich umgeht, auch oft als eine Lüge, falsch einschätzen müssen. Mhm. Ein Mensch, der sich jetzt so entwickelt hat, der hat ja auch bestimmte Vorstellung vom Leben entwickelt. Das heißt, er hat Vorstellungen zum Beispiel von Partnerschaft, von Sexualität entwickelt und hat sich einen Partner gesucht, der zu seinen Vorstellungen passt. Mhm. Oder hat eine bestimmte Vorstellung von Arbeit und Beruf entwickelt und hat sich einen Beruf gesucht, der nun zu seinen ursprünglichen Vorstellungen passt. Oder hat sich eine weltanschauliche, eine politische, eine moralische, religiöse Weltsicht oder ein Weltbild gesucht, das zu seinen Anschauungen passt. Und jetzt plötzlich, wenn er mitkriegt, dass vieles von diesen seinen Anschauungen einseitig, verzerrt oder gar falsch ist, muss er plötzlich auch feststellen, dass er seine Partnerschaft, seinen Beruf, sein Weltbild auf falsche Grundsätze gestellt hat. Und das bringt ja jetzt eine Menge in seinem Leben durcheinander. Er wird regelrecht entwurzelt. Und dies durchzustehen ist natürlich eine große, schwierige Aufgabe. Und die Menschen, die mit ihm jetzt verbunden sind, in Partnerschaft, in Familie, in Freundschaft, in Beruf, in einer Religionsgemeinschaft oder in einer Partei, mit denen wird er sich plötzlich kritisch auseinandersetzen müssen oder diese mit ihm, weil er anfängt, seine Position anders zu sehen oder kritischer oder ehrlicher oder wahrhafter zu sehen und bekommt jetzt auf diese Weise natürlich auch Auseinandersetzungen mit seiner Umwelt. Mhm. Also auf diese Weise sehen wir eine Fülle von Gründen für die Widerstände, die wir auf diese Weise dann auch besser verstehen können.
Also wenn jemand sich da entschließt dazu, zu diesem Schritt, dann erwartet ihn erstens einiges für ihn sicherlich erstmal Schockierendes über seine Beziehung zu seinen Eltern, über seine frühe Kindheit. Aber er kann dann auch nicht bei der Erkenntnis stehen bleiben und alles seine Eltern schieben, sondern er muss dann nur noch weitergehen bis in die eigene Gegenwart hinein und muss erkennen, dass er selber aktiv danach auch
seine eigene Verantwortung,
einiges ganz anders gemacht hat, als er es vielleicht ganz gerne gemacht hat, als es vielleicht gut für ihn gewesen wäre, auch für andere gewesen wäre.
Ja.
Ist das alles, auf was ein Therapeut stößt bei so einer Analyse? Oder was für Motive, was für Wünsche, was für Erfahrungen kommen da noch alles mit hoch bei so einem Vorgang?
Es kommen natürlich sehr viele Dinge hoch, die, sagen wir, so vielseitig sind, wie es Menschen gibt. Jeder hat seine eigenen individuellen Erfahrungen mit seinem Leben. Aber man kann durchaus bestimmte Dinge als typisch ansehen, wie sie heute auch in unserer Kultur häufigst also problematisch sind, was bei den meisten Menschen verdrängt ist. Am häufigsten aggressive Impulse, die wir nicht leben dürfen. Weiterhin auch leider sexuelle Bedürfnisse und darüber hinaus überhaupt das ein Bedürfnis, geliebt zu werden und lieben zu können. Das ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen, die oft ungenügend und defizitär erfüllt wurden. Und um noch ein bisschen auf das sexuelle Problem zu sprechen zu kommen, wir müssen feststellen, obwohl sich manches vielleicht liberalisiert hat in der sexuellen Situation, gibt es unserer Meinung nach, wir sehen das täglich in unserer Praxis, noch keine wirkliche Aufklärung. Also wenn es Aufklärung gibt, dann ist die höchstens auf die biologischen Vorgänge beschränkt. Aber es wird heute immer noch nicht aufgeklärt oder gar das Kind dahin erzogen, dass es lustvoll mit seinen sexuellen Bedürfnissen, mit seinem Körper umgehen könnte. Also ein Kind wird heute nicht, sagen wir, systematisch zur Zärtlichkeit erzogen oder zum Hautkontakt.
Zur erotischen Zärtlichkeit.
Zur erotischen Zärtlichkeit, zum lustvollen Spielen zum Beispiel mit seinen Genitalien, mit seinen Geschlechtsorganen. Oder aber auch, dass es durchaus normal ist, sich selbst zu befriedigen, also zu onanieren. Man könnte den Kindern das sogar auch erklären, weshalb das sinnvoll ist. Man kann es ihnen beibringen, richtig. Ja? Stattdessen wird gerade an diesen Punkten immer noch tabuisiert. Das wird immer noch so getan, als sei das was Unanständiges, was Unnormales. Und gerade auf diese Weise bekommen auch schon die Heranwachsenden wieder Angst vor ihren ganz natürlichen, spontanen sexuellen Bedürfnissen. Mhm. Und das spielt in der Praxis unserer Arbeit heute nach wie vor eine ganz entscheidende Rolle. Und weiterhin ist es auch die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Also wir dürfen nicht richtig laut sein oder weinen oder lustvoll sein, aggressiv sein. Das Ausdrücken unserer Gefühle wird uns auch in der Erziehung oft unterdrückt bis sogar ausgetrieben. Ich will mal nur so ein paar Erziehungsideale so auf den Punkt bringen, wie wir sie heute häufig vorfinden. Also zum Beispiel Ideale, die sich ausdrücken in solchen Sätzen wie beherrsch dich oder beiß die Zähne zusammen oder sei tapfer oder heul hier nicht rum oder sei nicht so laut, was sollen denn die Leute denken oder auch sei nicht so neugierig. Oder sei nicht spontan, kontrolliere dich. Oder sei fleißig, sei brav, sei höflich, pass dich an, falle nicht auf. So als typische Erziehungsideale. Und da wird die andere Seite des Menschen, dass er eben auch mal faul sein möchte oder laut sein möchte oder berechtigten Grund hat, wütend zu sein oder neugierig zu sein.
Aber dass er doch mal aus dem Rahmen fallen möchte.
In dem Sinne aus dem Rahmen fallen, schon die Formulierung aus dem Rahmen fallen, macht schon deutlich, dass wir da schon eine Einschränkung geben. Eigentlich ist es ja ganz natürlich. Wir haben den Rahmen eingeengt und halten es schon für unnatürlich, wenn ein Mensch mal laut ist oder spontan ist. Ja, also da ist schon in unserem Kulturdenken sozusagen hat sich schon eine erhebliche Einengung vollzogen. Ich denke, es ist ganz wichtig in dem Zusammenhang auch zu verstehen, dass Menschen, die ein Leben lang ihre aggressiven Impulse zurückhalten mussten, die also so landläufig als immer sehr anständig, brav, höflich, lieb gelten, dass die eigentlich die gefährlichen sind. Weil in ihnen eben eine Unmenge ungelebten Aggressionspotenzials liegt, das irgendwann mal durchbrechen kann. Also zum Beispiel, wenn sie Alkohol getrunken haben. Oder aber, dass sie plötzlich ihren Kindern gegenüber mal unbeherrscht sind und anfangen zu schlagen. Oder das können Menschen sein, die dann plötzlich gegenüber anderen Menschen sehr feindselig sind. Also Menschen, die auf der einen Seite ganz anständig und höflich sind, aber auf der anderen Seite stark dazu neigen, Feindbilder, hassvolle Feindbilder anderen Menschen, anderer Hautfarbe oder einer anderen Nation gegenüber zu entwickeln. Die dann zum Beispiel keine Schwierigkeiten haben, auch auf andere Menschen zu schießen. Mhm. Ja? Der Grund dafür liegt eben in ihrem unbewussten aggressiven Potenzial. Wir erleben das immer wieder, dass gerade hinter der Maske der Höflichkeit so eine Unmenge, ein ganz abgrundtiefer Hass und mörderische Wut schlummern kann, die wir jetzt in der Therapie entwickeln können, dafür Sorge tragen können, dass das jetzt ausgetragen wird, ohne dass andere Menschen damit verletzt oder Schaden nehmen müssen. Und am Ende käme ein Mensch heraus, der jetzt seiner normalen oder gesunden Aggressivität sich bewusst ist und damit so umgehen kann, dass er sie nicht zum Schaden anderer Menschen einsetzt, aber in die Auseinandersetzung bringt, die ja sozusagen ein Leben weiterentwickelt, wenn man sich auch aggressiv auseinandersetzt, aber in einer angemessenen Weise, ohne den anderen zu verletzen oder gar zu töten oder sowas. Ja? Mhm. Und sag mal, der Mensch, der also sich seiner Aggression bewusst ist und damit auch gut umgehen kann, der ist letztlich der Ungefährlichere. Weil er nicht mehr in die Gefahr kommt, so eine Unmenge von solchen Impulsen verbergen und aufstauen zu müssen, bis es ihm irgendwann auf einer anderen Art und Weise dann mal sozusagen, bis er explodiert dann.
Sie betonen immer wieder die Tatsache, dass aggressive Impulse bei uns weitgehend verdrängt werden in einer Erziehung, die normalerweise auf die Eltern gerichtet sind, da nicht ausgelebt werden dürfen, dann in einem Schlummern möglicherweise durchbrechen und auf jeden Fall immer in die Falschen treffen. Das klingt alles sehr, eigentlich dann sehr pessimistisch, so sehr traurig, dass man denkt, Mensch, also eigentlich laufen wir alle, oder laufen viele von uns jedenfalls so als Zeitbomben durch die Gegend. Und das heißt mit anderen Worten auch, wenn man unbewusst macht, wenn man diese Therapie durchmacht, dass man dazu kommen müsste, zu der Erkenntnis, dass man sagt, man ist eigentlich viel aggressiver, ja, viel böser vielleicht, als man eigentlich angenommen hat. Ist das die Konsequenz, mit der man sich dann abfinden muss, wenn man sich besser kennenlernt? Dass man sagt, ich bin also eigentlich ein wesentlich schlechterer Mensch, als ich immer von mir geglaubt habe.
Ich glaube, ich muss erst noch mal ein bisschen korrigieren. Wir haben die aggressiven Impulse so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Aber das ist nicht so, dass das wirklich eine zentrale Problematik des Menschen ist, sondern eher so, aggressive Impulse sind heute sehr häufig vorhanden, auch unbewusst aufgestaut, weil die eigentlich noch viel zentraleren menschlichen Bedürfnisse, also die sich Lust zu verschaffen, auch sexuelle Lust oder in liebender Beziehung zu sein, also geliebt zu werden und lieben zu können, weil die noch viel nachhaltiger heute unterdrückt werden oder nicht erfüllt werden. Und die Reaktion des Menschen auf diesen Mangel, die ist eben oft eine aggressive. Und also hinter dem aggressiven Impulsen liegt dann oft noch die viel tiefere Sehnsucht des Menschen nach Lust und Liebe. Mhm. Ja. Nun, zu der Frage nach gut oder böse, ich will das mal so sagen, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass der Mensch, wenn er geboren wird, weder gut noch böse ist. Er ist erstmal. Und jetzt kommt er in der Auseinandersetzung mit seiner Welt, mit seiner Umwelt, bekommt er also Erfahrungen mit dieser Welt, die ihn jetzt formen und prägen. Und jetzt kommt es darauf an, wie diese Erfahrungen sind. Und da würde ich das so unterteilen, sind diese Erfahrungen gut? Das heißt, wird er in seiner Art, in seiner Natur gut angenommen? Dann erfährt er sich als bestätigt, als geliebt, als eben angenommen, als akzeptiert in seiner Natur. Kommt er aber in ein Milieu und eine Erziehungssituation, die viel Unnatürliches von ihm verlangen, oder seine natürlichen Impulse, seine natürlichen Bedürfnisse, wenn die nicht erfüllt werden, wenn das eingeengt, wenn das verboten wird, dann kommt der Mensch allmählich in die Situation, dass er glauben muss, mit ihm sei irgendwas nicht in Ordnung. Er sei nicht okay, er ist kein guter Mensch. Diese Erfahrung ist aber eben dann die Folge der Erziehungssituation, der Normen, die auf ihn treffen. Und wenn wir jetzt in der Therapie Menschen dahin ermutigen, dass sie sich ihrer wahren Natur wieder besinnen, wieder erinnern, an die ursprünglichen Bedürfnisse wieder herankommen, die ihnen eben verboten wurden, dann erlebt er sich oft als, was bin ich jetzt für ein schlechter Mensch, sowas darf man doch nicht, ich darf doch nicht wütend sein, ich darf doch nicht Hass empfinden.
Mal gegenüber Autoritätspersonen.
Genau, oder ich darf doch nicht sexuelle Lustimpulse haben oder erotische Bedürfnisse haben, das ist doch verpönt.
Das ist vielleicht ein bisschen hart, ne? Ich darf sie schon haben, aber ich darf vielleicht nicht so offen
dazu
stehen.
Ja, okay. Ja. Also nur in dieser Relation erlebt sich der Mensch jetzt als gut oder schlecht. Mhm. Und das wesentliche Ziel der Therapie wäre, ihn da heraus, aus diesen moralischen Verurteilungen herauszuführen, dass er also wirklich wieder erkennen kann, was seine Natur ist. Und seine Natur ist zum Beispiel eine Sehnsucht nach zärtlichen Kontakten, nach sexueller Befriedigung, nach liebevoller Beziehung. Und wenn das auf irgendeine Weise nicht erfüllt wird, dass ihn das Angst macht oder ärgerlich macht oder Schmerz bereitet, dass auch dann diese Gefühle zu seiner Natur gehören. Das ist eine natürliche Ausdrucksmöglichkeit des Menschen, auch um mit solchen Enttäuschungen oder Frustrationen fertig zu werden. Und dass das also ganz in Ordnung ist. Das wäre das Ziel, dass er auf diese Weise sozusagen seine Natur annehmen kann und sich nicht als schlechter Mensch empfindet. Aber es ist richtig, häufig denken die Menschen erst, wenn sie das und das bei sich wahrnehmen, seien sie schlecht. Aber wie gesagt, das ist das Ergebnis der falschen Erziehung, die sie genossen haben.
Schon in dem ersten Teil der Sendung, das heißt, Sie haben festgestellt, dass, also Sie sprachen da von diesem Bild des Eisberges, von dem also nur 6/7, jedenfalls der absolut größere, überwiegende Teil nicht bekannt ist und dass dieser unbekannte Teil sozusagen das Unbewusste in uns ist. Das heißt also, wenn so viel uns unbewusst ist, dann muss so eine Therapie, dann muss eigentlich so ein Vorgang einen wahnsinnig umkrempeln, muss einem doch eigentlich Sachen, wie wir jetzt auch mehrfach wieder bestätigt haben im Gespräch, vor Augen führen, mit denen man nie gerechnet hat. Was bleibt dann überhaupt noch von einem übrig? Was stimmt da noch hinterher?
Es ist richtig, dass wenn man es mal ganz streng zusammenfasst, bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Nur, ich meine, es ist auch wichtig zu sagen, dass da viele Menschen gar nicht so, also weder das brauchen, so eine grundsätzliche Infragestellung, noch bereit sind dazu. Ja. Es ist immer eine Frage auch ihres Leidenszustandes. Aber wenn man also die Frage beantworten will, dann ist es richtig, dass die wichtigsten und wesentlichsten Bezugspunkte ein Mensch, der sich so in Therapie begibt, erstmal verloren gehen. Das ist ja aber regelrecht die Absicht der Therapie, dass die Bezugspunkte, nämlich die falschen, die verzerrten, die entfremdeten oder den Menschen, die ihn entfremdet haben, dass diese Bezugspunkte, an denen er ja dann auch krank geworden ist, dass er die verliert. Und das erschüttert ihn schon, das labilisiert ihn eine ganze Weile, das kann einige Jahre gehen. Er muss vorhandene Normen und Einstellungen und Haltungen, an die er bisher geglaubt hat und nach denen er gelebt hat, aufgeben und neue gewinnen. Ich vergleiche das immer, wenn ich gefragt werde, auch von Patienten, das ist so, als wenn man eine Sprache, die man gelernt hat, aufgibt und eine neue lernen muss. Da kann man sich etwa vorstellen, wie viel Mühe das macht. Man muss Vokabel für Vokabel neu lernen, man muss die Grammatik neu lernen. Also bis man dann wieder in der neuen Sprache sich so gut auskennt und damit umgehen kann wie in der alten Sprache. Und das betrifft natürlich die wesentlichen Bereiche des Lebens, die wir schon erwähnt haben. Also Partnerschaft, Beruf, Moral, weltanschauliche, religiöse, politische Positionen, die man hat, die man plötzlich erneut überprüfen muss. Das ist meine Auffassung auch, dass im Grunde genommen jeder Mensch, wenn er erwachsen geworden ist, sowieso verpflichtet ist, verantwortlich dafür ist, alle Normen, die er kennengelernt hat, nochmal kritisch zu prüfen. Und das, was er auch jetzt aus seiner neuen Sicht für gut befindet, kann er nun übernehmen, kann er auch zu seiner Norm machen, obwohl das ursprünglich die Norm seiner Eltern oder seiner Lehrer war. Und er wird viele von diesen ihm vermittelten Normen über Bord werfen müssen. Und diesen Reinigungsprozess, den muss eigentlich jeder Mensch vollziehen.
Sonst gäbe es ja auch sicherlich keinen gesellschaftlichen Fortschritt.
Sonst gäbe es keine Entwicklung. Und die sind eher, denke ich, schlecht dran oder gefährdet, sowohl die gesellschaftliche Entwicklung zu behindern, als auch selber krank zu werden, die alle übernommenen Normen einfach behalten, gar nicht kritisch anfragen, gar nicht überprüfen, ob das noch stimmt, ob das gut war, was ihnen gesagt wurde.
Ja, beziehungsweise was vor 30 Jahren gut gewesen sein kann,
Genau. Muss
ja 30 Jahre später oder darf eigentlich 30 Jahre später sozusagen gar nicht mehr Wort für Wort noch genau stimmen. Also ja. Die Erziehungsprinzipien unserer Eltern, als wir meinetwegen 3-4 Jahre alt waren, die können ja einfach nicht mehr genau noch richtig sein 20 Jahre später, wenn wir selber erwachsen sind und selber Kinder haben. Ne?
Ja. Und ein Gedanke ist da vielleicht noch wichtig, dass was eine Therapie in diesem Sinne ja auch anstrebt, ist, dass der Mensch wieder Kontakt gewinnt zu seinen natürlichen Normen. Man kann auch sagen, zu den Normen der Natur, die eben oft ganz anders sind als die Normen der Kultur, die ihm vermittelt wurden. Und für uns ist es ganz wesentlich zu wissen, dass wenn ein Mensch im Einklang ist mit seiner Natur oder mit seinen natürlichen Bedürfnissen und Regungen, auch wenn die mitunter schmerzlich sind oder bitter sind oder leidvoll sind, auch wenn er sie in der bestehenden sozialen Situation oder Kultur nicht voll leben kann, aber er kann dann wenigstens daran leiden, er ist sich seiner natürlichen Bedürfnisse bewusst, er muss das nicht verdrängen. Dass dieser Kontakt zu seiner Natur die wichtigste und die einzige Grundlage ist für Selbstvertrauen, für überhaupt Vertrauen in die Welt, für Selbstsicherheit, für Selbstgewissheit. Also nur ein Mensch, der so in sich, in seiner Natur gegründet ist, der weiß auch, sagen wir, was richtig und falsch ist, was gut oder böse ist, weil er im Kontakt ist mit der Natur. Und nur ein solcher Mensch, also letztlich der, der auch einen großen Zugang zu seinem Unbewussten hat, ist einer, der sich nicht verführen lässt von irgendwelchen ideologischen Meinungen oder nicht verführbar ist von Anschauung von Autoritäten oder der nicht ungeprüft irgendeine weltanschauliche Position, sei sie politischer Art oder religiöser Art, einfach übernimmt. Der hat also aus sich heraus einen ganz anderen Kontakt zur Natur und zur Welt und kann auf diese Weise viel eher, also auch erfahren, was richtig oder was falsch ist. Der ist nicht mehr so ausgeliefert der Meinung der anderen, vor allen Dingen nicht mehr so ausgeliefert den Autoritäten gegenüber.
Also er hat mehr Maßstäbe in sich selber. Heißt das gleichzeitig, er ist egoistischer? Weil er ist ja offensichtlich mehr auf sich selbst bezogen.
Ja, das ist
als
ein,
er vorher
ja,
war. Das vorher hat er also allen möglichen Leuten, ist er Leuten hinterhergerannt, weil er gehofft hat, dass die ihm mal sagen könnten, was richtig ist. Nun plötzlich spürt er es selber. Heißt das, ist es übersetzt Egoismus?
Nein, auf keinen Fall. Das ist also ein Vorurteil, was dann sehr schnell bei der Hand ist, dass man das als egoistisch bezeichnet. Es ist eher so, dass ein Mensch, der aus sich heraus leben kann, mehr aus sich heraus leben kann. Und dazu gehört auch, da der Mensch ein soziales Wesen ist, auch sein Wunsch, sein Bedürfnis, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Also sozial bezogen zu sein, umweltbezogen zu sein. Ein Mensch, der auf diese Weise mit sich und seiner Natur im Kontakt ist, der ist auch im Kontakt mit seinem Bedürfnis, sozial zu sein, umweltbezogen zu sein. Ist auch mit einem gesunden ökologischen Bewusstsein in Kontakt. Mit Liebe zu den anderen, mit Liebe zur Welt, zur Natur verbunden. Egoistische Menschen sind eher die unbewussten Menschen, ne, die also mit ihrer Natur nicht in Kontakt sind, mit ihren natürlichen Bedürfnissen, und weil sie damit nicht in Kontakt sind, suchen sie Ersatzwerte, Ersatzkontakte, und da können sie nicht genug kriegen. Mhm. Und von daher werden sie egoistisch.
Mhm. Aber Sie sagen, der Mensch wird sozialer.
Ja.
Das heißt, er hat also mehr und reichhaltigere und reichere, ja, Kontakte zu anderen Menschen.
Ja.
Aber Voraussetzung für Kontakte, für miteinander sprechen, miteinander umgehen, sind doch eigentlich gemeinsame Maßstäbe. Ja, verbindliche Normen eigentlich sozusagen.
Ja.
Aber gerade was die Normen betrifft, die Normen der Erziehung, ja, speziell, muss doch eigentlich so ein Mensch, der jetzt sich seines unbewusst bewusst geworden ist, der also ein gesünderer Mensch in der Hinsicht geworden ist, doch heftige Probleme haben. Er muss doch erkannt haben innerhalb dieses Prozesses, davon haben wir ja nur mehrfach gesprochen, dass ihm bestimmte Normen, speziell aus der Erziehung der Eltern, krank gemacht haben. Wird er nun also in dem Sinne jetzt ein Mensch, der generell Normen ablehnt? Wird er also ein unangepasster Mensch, der eigentlich dann doch wieder isoliert ist?
Hm. Er wird ein unangepasster Mensch hinsichtlich falscher Normen, die ihm vermittelt wurden. Diese wird er deutlicher als falsch empfinden, und er wird nicht mehr ohne weiteres bereit sein, diese Normen zu akzeptieren und zu übernehmen oder danach zu leben. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch Normen also braucht oder verinnerlicht hat oder danach leben will, aber es sind eben andere, also natürlichere Normen, die eher aus seiner Natur entspringen. Und an dieser Stelle sind wir eigentlich mitten in einer kulturkritischen Sicht auch, die man vielleicht so zusammenfassen könnte: je strenger Normen sind oder je mehr Normen einen Menschen entfremden von seiner Natur, desto mehr muss ein Mensch Bedürfnisse und Impulse ins Unbewusste verdrängen. Und desto stärker wird er später in Gefahr geraten, krank zu werden, zu leiden, unzufrieden zu sein, Konflikte zu entwickeln, Alkoholiker zu werden, Suizid begehen zu wollen und so weiter. All das, was dann die Folgen sind. Und wenn ein solcher Mensch in Therapie geht, wird er dann natürlich auch ein Kulturkritischer, der jetzt plötzlich merkt, diese Normen haben mich krank gemacht, und er wird als solcher auch großes Interesse haben in der Weiterentwicklung einer Gesellschaft, dass auch die Normen, die vermittelt werden, sich natürlicher entfalten können, also natürlicher sind. Im Gegensatz eben zu einer Kultur, die den natürlichen Bedürfnissen des Menschen näher kommt, desto weniger wird man verdrängen müssen, unterdrücken müssen, desto gesünder kann man leben. Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man versteht, dass im Grunde genommen nur unangepasste Menschen, also die in der Lage sind und bereit sind, falsche Normen zu empfinden, weil sie sich das bewusst gemacht haben und auch dann sich kritisch damit auseinandersetzen, solche unangepassten Menschen eine Gesellschaft weiterentwickeln können. Die werden nämlich ein Gespür dafür haben, was gut ist, was gesund ist, was natürlich ist. Und die werden auch am entschiedensten verhindern, dass sich falsche Normen weiter ausbreiten können. Genau solche Menschen, denke ich, braucht eine gesunde Gesellschaft. Also eher in dem Sinne die Unangepassten. Ja, also unangepasst an falsche Normen.
ein hoher Anspruch an die bewussteren Menschen. Einige der ehemaligen Patienten von Dr. Marz habe ich befragt, inwieweit sie durch die Therapie diesem Ideal ein Stück näher gekommen sind. Was sich für sie durch die Therapie verändert hat.
Na, für mich ist so, dass so das Leben so durch die Therapie auch andere Maxime kriegt für mich. Also ich bin so, guck mir die Welt auch mit wachen Augen an, was da los ist. Aber so meine Bedürfnisse kann ich nicht, will ich auch nicht mehr zurückstellen. Also meine Sexualität, ich will auch mit einer Frau schlafen und eine Frau, die auch mich will und meine Sexualität. Und das ist so, dass ich, also das mir so bewusster ist, was ich will. Dass ich ein Wohlgefühl habe, dass ich bestehen kann in dieser Welt, dass ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe und das tue, was für mich wichtig ist. Und dabei natürlich auch mein Umfeld nicht vergessen, weil ich lebe ja da drin. Also so der Stellenwert ist ein anderer geworden.
Du bist ja selber wichtiger geworden. Ja. Der Rest ist aber nicht uninteressant.
Nicht uninteressant geworden, natürlich.
Also ich habe wirklich nur für andere gelebt, ja, und ich fange jetzt an, für mich zu leben und auch nach meinen Bedürfnissen zu fragen. Und einen Mund aufzumachen, wenn mir was nicht passt. Und also der Unterschied dazu früher, der ist mächtig groß. Ich sage, wenn mir was nicht gefällt und ich nehme mir, was ich brauche, und das habe ich also nie gemacht.
Ich möchte mal was dazu sagen, was du sagtest, die Umwelt ist nicht unwichtiger geworden, nicht unwichtig. Das stimmt, aber ich erlebe das jetzt so, dass die Umwelt, dass ich nicht meine ganzen Konflikte, die eigentlich in mir liegen, in der Umwelt austrage, ja, dass es sogar besser wird, dass man sich auf die wesentlichen Sachen ganz anders konzentrieren kann. Denn mir ging es oft so, also ich kann eigentlich so sagen, dass ich immer das Leben meiner Mutter lebte oder so. Ich habe ständig die Maßstäbe, die meine Mutter mir gegeben hat, in mein eigenes Leben übernommen. Und habe nie gefragt, was ist meins eigentlich, was möchtest du? Und wie ist es jetzt? Wie, meine Familie, die war praktisch eine Fortsetzung meiner Kindheit oder der Familie meiner Eltern. Ja. Und ich denke, das ist sogar viel besser geworden, indem ich jetzt einen viel klareren Blick kriege, was trägst du jetzt deins aus, was du an Wut trägst in dir, ja, was aus der Kindheit rührt und so. Das habe ich oftmals in der Umwelt ausgetragen. Ja. Und jetzt denke ich, dass ich mir das ganz gut oder gelingt, das zu trennen jetzt. Zum Beispiel, ich muss nochmal auf mein Tränenwasser zurückkommen, weil das Tränenwasser ist nicht da, die Augen sind ständig wund, immer Bindehautentzündung, ich konnte manchmal gar nicht gucken, die Augen nicht aufmachen. Und hier habe ich erstmal festgestellt, dass ich jahrelang überhaupt nie geweint habe. Ja, dass ich diese Tränen, die ja auch nötig sind, die auch manchmal richtig an der Stelle sind, dass ich die unterdrückt habe eigentlich. Ich kann ein bisschen meine Kindheit das zurückverfolgen, ja, wenn Tränen eigentlich dran waren, ich habe nie weinen können. Ich habe das immer so als Trotz in mich reingebissen. Und seitdem ich die Therapie habe, ist mein Heuschnupfen weg, ja, das ist verrückt. Und auch meine Tränenflüssigkeit, die funktioniert total. Und diese totale Versteifung im Rücken habe ich auch nicht mehr. Ja, und da habe ich das oftmals, wie früher war es so, da habe ich das ständig auf der Umwelt geschoben, ja, schlechte Luft in Halle. Das mag einen Anteil haben, ich will das nicht ganz so von der Hand weisen, aber ich habe es jetzt nicht mehr, ja. Ich denke, dass da der größte Teil in mir war, oder überhaupt der wesentliche Teil.
Also mir ging es auch so, dass ich mich früher stundenlang also über die neurotischen Zustände unserer Gesellschaft streiten konnte oder wie kaputt die Welt ist und solche Sachen. Mann, das kann ich heute auch noch, aber ich habe natürlich also in dieser Sache hier begriffen, dass natürlich die Welt oder unsere Gesellschaft auch ein Spiegel ist für das, was also mit mir los ist, ja, für das, was ich bin, ja. Und dass es an der Zeit ist, also sich mit mir auseinanderzusetzen, dass ich mich mit mir auseinandersetze, ja, und auch begreife, wie bin ich, also was ist in mir, von dem ich die ganze Zeit nichts wissen wollte, ja, was habe ich also verdrängt, also auch, und habe jetzt also so auch für mich mal also gesellschaftlich und meine Beziehung zur Gesellschaft auch festgestellt, dass ich also nicht ernsthaft für diese Gesellschaft, also für unser aller Zusammenleben tun kann, nicht ernsthaft für den Umweltschutz tun kann, also nichts ernsthaft für also auch, sagen wir, eine weitere Demokratisierung tun kann, wenn ich nicht auch was für mich tue, weil alles andere wird also immer in Agieren bleiben, um, sagen wir mal, eigene Probleme, die ich habe, darin zu verwirklichen, ja, und kein ehrliches, echtes Anliegen sein, ja.
Also mir geht es so, dass ich erstmal anfange jetzt zu leben, das merke ich, also dass ich mich selber kennenlerne, dass ich auch Bedürfnisse habe und dass ich auch Gefühle habe und lerne das zuzulassen und selber Entscheidungen zu treffen, selbstständig zu leben und dass ich entscheidenden Beitrag habe, wie mein Leben läuft, also auch gestalte und nicht, dass abhängig ist mehr von anderen, sondern dass ich selber das machen kann und selber verantwortlich bin.
Kann man zusammenfassen, was einen unbewussten Menschen von einem bewussten Menschen unterscheidet?
Ja, am besten, indem ich vielleicht mal so ein paar Eigenschaften gegenüberstelle, die einen in dem Sinne Unbewussten von einem bewussteren Menschen unterscheidet. Also der unbewusste Mensch ist eher gehemmt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, er ist in seinen Gefühlen gehemmt, in seinen Gedanken gehemmt, in seinen Bewegungen gehemmt. Der Bewusstere ist dagegen lockerer, flexibler, spontaner. Der Unbewusste ist ängstlich, schüchtern, unsicher. Der bewusste Mensch hat solche irrationalen Ängste nicht. Er ist sicherer.
Also er hat schon noch Angst, aber er hat eben Angst vor Sachen, die wirklich Angst machen sollen.
Ja, wir würden unterscheiden zwischen realen Ängsten und irrationalen Ängsten. Natürlich gibt es immer im Leben Situationen, die ängstigend sind. Die empfindet natürlich der Bewusste sehr klar. Aber angemessen, so wie die Situation ist und so klar, dass er auch die richtige Reaktion darauf zur Verfügung hat. Mhm. Im Unterschied zu den irrationalen Ängsten, die also ein unbewusster, ein neurotischer Mensch oft fantasiert oder dass er in einer harmlosen Situation mit sehr starken Ängsten reagiert, die kein anderer verstehen kann. Mhm. Da wäre der, also der Unterschied.
Er erlebt schon noch die Bedrohung durch einen Atomkrieg sehr bewusst, aber er ist durchaus in der Lage, Fahrstuhl zu fahren. Beispielsweise.
Ja, genau.
Hm. Ja, genau. Das macht ihm nicht Angst, weil es da so eng ist drin.
Ja. Hm. Ja. Ein unbewusster Mensch ist häufig eher passiv gegenüber der Aktivität eines bewussteren Menschen. Ich hatte schon vorhin gesagt, die unbewussteren Menschen sind mehr ich-bezogen, also egoistischer. Die bewussteren Menschen sind mehr umweltbezogen, mehr sozialbezogen. Sie haben also auch dieses natürliche Bedürfnis, mit anderen Menschen und der Natur in Kontakt zu sein, frei. Unbewusste Menschen, ich will es auch mal ruhig so sagen, sind oft feige, faul, verlogen. Sie sind vor allen Dingen auch abhängig, subaltern, nicht eigenständig. Der bewusstere Mensch, der also in sich ruht, der aus sich heraus gegründet ist, der Kontakt hat zu seinen Bedürfnissen und Gefühlen und keine Angst mehr davon hat, der ist mutiger, der hat auch Zivilcourage, der ist ehrlicher, echter, wahrhaftiger. Und der ist vor allen Dingen selbstbestimmter. Der ist nicht so autoritätsabhängig. Er kann viel klarer wissen und sagen, was er will und was er braucht. Und er hat nicht solche Angst, es macht nicht ständig einen Diener und einen Buckel, wenn eine Autorität mit ihm Kontakt aufnimmt. Ja, vielleicht ein wichtiger Unterschied noch ist, dass man die unbewussteren Menschen eben auch mehr als starre, als rigide, als eingeengte, als statisch, also sind nicht so in Bewegung. Im Unterschied zu den bewussteren Menschen, die einfach flexibler sind, anpassungsfähiger sind, auch veränderungsfähig, entwicklungsfähig sind. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, auf diesen Aspekt hinzuweisen, dass man viel besser, also einen gesunden Menschen dadurch charakterisieren kann, dass man auf seine Fähigkeit zur Flexibilität hinweist, dass er sich sowohl, sag mal, aktiv wie auch passiv verhalten kann. Dass er sich sowohl, ich sage es jetzt mal, egoistisch, also an sich denkend, wie auch altruistisch an andere denkend verhalten kann. Dass er also immer die beiden Pole verschiedener Verhaltensweisen zur Verfügung hat und frei darüber entscheiden kann, wann er sich für welchen Pol entscheidet und wann für den anderen. Im Gegensatz zu den Unbewussteren, den Rigideren, die sind immer an einem Pol festgelegt. Mhm. Ja, die sind also immer abhängig oder immer passiv und können nicht auf den anderen Pol umschwenken. Ja, das ist, denke ich, vielleicht eine der wesentlichen Unterschiede auch.
Solche Menschen zu werden, ist allerdings selbst mit fachmännischer Hilfe zumindest eine Lebensaufgabe, wenn nicht gar eine für mehrere Generationen. Ein Grund mehr, schnellstens damit anzufangen.
Wer als bleibenden Denkanstoß dafür die inhaltliche Kurzfassung beider Teile unserer Sendung Mensch du, das ist mir nicht bewusst, sein eigen nennen möchte, sollte uns schreiben. Jugendradio DT64, Nalepastraße, Berlin 1160, Kennwort Unbewusstes. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, bei Dr. Hans-Joachim Marz und seinen Patienten und bei euch fürs Zuhören. Für heute verabschiedet sich Andreas Peglau.